Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zur Haufe wie Wasser. Sie sprechen, wie soll Gott es wissen, wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Ich bin doch täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen neu. Hätte ich gedacht, ich will reden wie sie, siehe, dann hätte ich das Geschlecht deiner Kinder verleugnet. So sah ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Bis ich ins Heiligtum Gottes und ging und merkte auf ihr Ende. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren, da war ich ein Narr und wusste nicht. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde, denn wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist doch du, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, die werden umkommen. Du bringst um alle, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Liebe Brüder und Schwestern, der Jahreswechsel ist ein Moment, in dem man mehr als sonst über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nachdenkt. Was trägt? Wo finde ich mein Glück? Eines steht wohl fest, die kleinen Schornsteinfeger Figuren, die vierblättrigen Kleeblätter und was es sonst noch an Glücksfetischen gibt, können uns da sicher nicht weiterhelfen. Eine Parabel aus China erzählt von einem armen Bauern, der einen sehr kleinen Acker mit einem alten, müden Pferd bestellte. Mehr schlecht als recht konnte er mit seinem einzigen Sohn davon leben. Da lief ihm eines Tages auch noch sein Pferd davon. Alle Nachbarn kamen und bedauerten ihn wegen seines Unglücks. Der Bauer blieb erstaunlich ruhig und fragte, warum bedauert ihr mich? Woher wisst ihr, dass es ein Unglück ist, dass mir das Pferd entlaufen ist? In der nächsten Woche kam das Pferd zurück und brachte eine Herde von 10 Wildpferden mit. Die Nachbarn kamen und gratulierten dem Bauern zu seinem großen Glück. Der Bauer antwortete erneut bedächtig und fragte, woher wisst ihr, dass das ein Glück war? Der Sohn fing die Pferde ein, nahm sich das Wildeste und ritt darauf los. Aber das ungezähmte Pferd warf ihn ab und der Sohn brach sich ein Bein. Alle Nachbarn kamen wieder und jammerten über das Unglück. Der Bauer blieb wieder ruhig und sagte, ach liebe Nachbarn, woher wisst ihr, dass es ein Unglück ist, dass mein Sohn sich den Unterschenkel brach? Bald darauf kam ein Krieg über das Land und alle jungen Männer wurden zur Armee einberufen, wo Not und Tod über sie kam. Nur der Sohn mit seinem zerbrochenen Bein durfte zu Hause bleiben. Ja, so ist es. Wir beurteilen Situationen oft vorschnell. Glück und Unglück sind Kategorien, die oft nur aufgrund einer flüchtigen Betrachtung getroffen werden und deshalb vordergründig ungenau, ja, sogar falsch sind. Wir sehen, wie die Nachbarn des chinesischen Bauern häufig nur das Sichtbare und Heutige. Aber die Dinge liegen oft ganz anders und tiefer und stehen in größeren Zusammenhängen. Im Lichte Gottes sind die Ereignisse ganz anders zu beurteilen. Gott sieht die Hintergründe, die Zusammenhänge und die Auswirkungen. Wichtiger als das Verstehen ist deshalb das Vertrauen in den, der alles lenkt und der es zu seinem Ziele führt. Gott nahe zu sein, ist mein Glück, so lautet die diesjährige Jahreslosung aus Psalm 73. Wenn ich Sie persönlich zu Beginn gefragt hätte, in was für einem Zusammenhang das wohl gesagt worden sein kann, hätten Sie vielleicht eine Situation vermutet, in der es dem Psalmbeter besonders gut ging oder er in schwieriger Situation Bewahrung erfuhr. Im Gefühl der Nähe zu Gott könnten ihn dann schon Glücksgefühle bewegt haben. Tatsächlich aber ist es anders. Der Psalm 73 von Asaf ist überschrieben Anfechtung und Trost beim Glück der Gottlosen. Beim Glück der Gottlosen. Es geht also in diesem Psalm zunächst nicht um mein Glück, sondern um das Glück der anderen. Können Gottlose wirklich glücklich sein? Und wenn das so ist, warum werde ich angefochten und brauche Trost im Anblick ihres Glücks? Wenn wir durch die Psalmen blättern, fällt uns ein anderer Psalm auf, der wie ein Zwillingsbruder von Psalm 73 daherkommt, nämlich Psalm 37. Psalm 37 ist überschrieben, das scheinbare Glück der Gottlosen. Hier ist David der Betroffene. In diesem Psalm werden im ständigen Wechsel die Zukunft der Gottlosen und die Zukunft der Gerechten dargestellt. Und die unterscheiden sich gravierend. Die Zukunft der Gottlosen ist schrecklich, nur trügerisch ist ihr Glück. Die Zukunft der Gerechten scheint wundervoll, trotz aller Nöte in der Gegenwart. David schließt seine Betrachtung mit dem Fazit, aber der Herr hilft den Gerechten, er ist ihre Stärke in der Not. Und der Herr wird ihnen beistehen und sie erretten. Er wird sie von den Gottlosen erretten und wird ihnen helfen, denn sie trauen auf ihn. Ich bin geneigt zu sagen, hätte Asaf Psalm 37 von David gelesen, wäre ihm die Anfechtung von Psalm 73 erspart geblieben. Aber so einfach sind die Dinge ja nicht. Wie oft handeln wir anders, als wir es eigentlich nach unserem Wissensstand tun sollten? Wie sehr können wir doch angefochten werden über Situationen, die wir längst überwunden zu haben schienen? Da können wir uns in unseren Bedrängnissen des Alltags schon einmal gewaltig vergaloppieren. Fast wäre Asaf gestrauchelt, aber Gott sei Dank nur fast. Die scheinbar ungerechte Verteilung des Leids wird von vielen Menschen als ein Kernproblem angesehen, wenn es um die Frage geht, ob sie an einen liebenden Gott glauben können. Warum lässt Gott, der gnädige Gott, bei dem einen Leid zu und warum trifft es so häufig gerade die Leute, die sowieso schon auf der Schattenseite des Lebens stehen und warum nicht die, die im Überfluss leben, die Mächtigen und Reichen, mehr noch die, die sich nicht um Gottes Gebote scheren und die im Aufstand gegen Gott ein Leben auf Kosten anderer leben. Nicht nur, dass der Eindruck entsteht, als verschonte Gott sie, ja, es ist geradezu manchmal so, als würden sie sogar besonders vom Glück begünstigt. Und so wird manche Klage über erfahrenes Unglück zur Anklage gegen Gott über sein scheinbar ungerechtes Handeln. Wie unsere Einstiegsgeschichte deutlich macht, ist unsere Wahrnehmung häufig verzerrt. Sie weist eine verkürzte innerweltliche Perspektive auf. Wir rechnen nur mit diesem Leben und vergessen, dass das, was hier geschieht, auch Konsequenzen in der Ewigkeit hat. Liebe Brüder und Schwestern, die Frage nach der Gerechtigkeit des Handelns Gottes ist ja uralt. Sie begegnet uns schon bei Kain und Abel. Gott sieht Abels Opfer gnädig an, das Opfer seines Bruders Kains hingegen nicht. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick, Gott aber stellte Kain zur Rede. Was ergrimmst du und warum senkst du den Blick? Ist's nicht also, wenn du fromm bist, kannst du den Blick frei erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. In unserem Psalm 73, mit dem wir uns nun näher beschäftigen wollen, bilden der erste und der letzte Vers eine Klammer. In Vers 1 heißt es, Gott ist gut zu denen, die reinen Herzens sind. Gut zu denen aus dem Volk Israel, die reinen Herzens sind. Und in Vers 28 zum Schluss zieht Asaf das Fazit, es ist gut, Gott zu nahen. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen seine Taten. Am Anfang und am Ende steht Gott. Gott sieht das Herz an. Wer sich an Gott hält und seine Zuversicht schöpft aus dem Handeln Gottes, der lebt aus seiner Gerechtigkeit. Gott ist gerecht und in ihm ist keine Ungerechtigkeit. Asaf preist Gott. Er vertraut ihm. Sein Vertrauen auf Gott gibt ihm die Zuversicht und führt ihn in das Gotteslob. Unser Herr Jesus Christus mahnt uns in Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Jesus schärft seinen Zuhörern in der Bergpredigt ein, Gott bedingungslos zu vertrauen, auf sein Ziel ausgerichtet zu sein, und das ist der Weg zu einem erfüllten Leben, ja zur Lebenserfüllung, zum Glück. Die Gerechtigkeit wird da in Frage gestellt, wo Asaf einen Blick von Gott weg hin auf den Menschen richtet. Nehmen wir uns das zu Herzen, nicht auf andere schauen. Im Blickwechsel vom Schöpfer auf das Geschöpf liegt die Gefahr unseres Strauchelns und Fallens. Eine Situation, die uns nicht unbekannt ist. Zumindest denen unter uns nicht, die Geschwister haben oder Kinder, kennen es aus eigener Erfahrung. Eigentlich ist man ja ganz zufrieden und mit seiner eigenen Situation. Wenn aber am Sonntag der Bruder sein Stück Kuchen bekommt, schrumpft das eigene merkwürdigerweise oft deutlich zusammen und der Zuckerguss scheint weniger ausgeprägt zu sein und die Sahne ist auch nicht so reichlich wie beim Bruder auf dem Teller. Der Kakao scheint mir auch ein bisschen heißer zu sein nebenbei. Vergleichen verhärtet die Herzen und wandelt Dankbarkeit in Unzufriedenheit. Wie schwer ist es doch, Konflikte zwischen Familienmitgliedern zu vermeiden, die durch das Vergleichen entstehen. Eltern können davon ein Lied singen. Paradoxerweise scheinen diese im Alltag umso problematischer, je näher man sich steht und so je größer die Liebe eigentlich ist. Im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, Matthäus 20, Vers 1 bis 15, macht Jesus seinen Jüngern auf drastische Weise klar, wie unangebracht das Vergleichen ist. Gott gibt jedem den gerechten und verdienten Lohn. Er gibt aber noch viel mehr. Selbst der Letzte erhält den zugesprochenen Lohn. Was soll dann das Murren? Ist Gott großzügig? Was geht es uns an? Sollte es uns nicht viel mehr erfreuen? Das Hauptproblem, das unser Psalm aufzeigt, ist, dass ein positives sittliches Handeln nicht zwangsläufig und unmittelbar mit Glück belohnt wird. Das Leben ist nun mal kein Rabattbuch, in dem man Pluspunkte wie Rabattmarken sammelt, die man dann nach Belieben einlösen kann, wenn man sie braucht. Zwar leiten wir unwillkürlich aus einem aus unserer Sicht gottgefälligen Lebenswandel den moralischen Anspruch auf Belohnung ab, auf Glück. Die Lebenserfahrung zeigt uns jedoch, dass diese Erwartung häufig enttäuscht wird. Zwischen sittlich lobenswerten Verhalten des Menschen und seinem äußeren Ergehen gibt es zwar einen logischen Zusammenhang, wenn man vom Lohndenken ausgeht. Da müsste aber andererseits konsequenterweise das auch auf unsere Schuld zutreffen. Aber da sind wir in unseren Forderungen oft weniger leidenschaftlich und konsequent, zumindest wenn es uns selbst betrifft. Gottes Weg mit uns ist ein anderer. Was uns hart und ungerecht erscheint, wird in der Ewigkeit in einem ganz anderen Licht erscheinen. Corrie ten Boom, ich meine, sie war es, so erinnere ich mich, hat einmal das irdische Leben mit der Rückseite eines Teppichs verglichen. Wirr und ungeordnet erscheint es uns manchmal, wie ohne System, wenig ansprechend, eher ein Ärgernis denn eine Zier. Wenn wir aber den Teppich wenden und von der Oberseite betrachten, zeigt sich überraschenderweise ein wundervolles Muster von großer Schönheit und Harmonie. Wir können Gottes Handeln vielfach nicht verstehen, aber wir dürfen ihm vertrauen, umso mehr, je weniger wir es jetzt begreifen. Asaph, so sagt es der Psalm, schaut auf andere. Er sieht den Wohlstand der Gottlosen, ihren Hochmut und Stolz und ihre Überheblichkeit, und das wird ihm zur Versuchung. Wir hören von Neid, von vergleichendem Lohndenken, von die das Gottes Gnade missachtet und einem sich daraus ableitenden treulosen Handeln. Wie nahe liegt uns die Versuchung zu klagen, auch uns, aber wie unsinnig ist diese Klage doch wirklich. In Hiob 21, Vers 7 fragt dieser, warum bleiben die Gottlosen am Leben, werden alt und nehmen zu an Kraft? Als wäre die Länge des irdischen Lebens und seine Segnungen das höchste Gut. Bedenken wir die Vergänglichkeit des irdischen Daseins. Wie schnell fliegt es dahin und alle seine menschlichen Segnungen haben keinen Bestand. Sollten wir uns nicht darauf konzentrieren, immer mehr hineinzuwachsen in das Bild Christi und die Herausforderung, in denen wir in diesem kurzen Leben stehen, als Chance zu sehen, ihm immer ähnlicher zu werden. Der Tod ist dem, der lebt im Aufblick auf Gott, nicht die größte Katastrophe, sondern das einzig lohnende Ziel. Denn ein Tag in Gottes Vorhöfen ist besser als sonst tausend, so sagt es Psalm 84, Vers 11. Wenn wir daran denken, dass alles, auch das Schwere, alle Not, uns in Gottes weiser Führung letztlich zum Guten dienen müssen, dann können wir auch das Schwere vertrauensvoll, ja dankbar aus seiner Hand nehmen. Gott weiß, was er tut. Ist für Asaph zunächst das Schicksal der Gottlosen im Blick auf die eigenen Plagen und Züchtigungen unbegreiflich in der größten Gottesnähe im Heiligtum Gottes, wendet sich seine Sichtweise und mit Corrie ten Boom zu sprechen, wird der Teppich gewendet und Gottes Handeln klar. Jesus Christus ist das Heiligtum Gottes. Er, der von größter Reinheit ist und dessen Beschreibung uns mit Worten gar nicht möglich ist, hat die Schuld und die Strafe derer auf sich genommen, die die Gnade Gottes nicht verdienen. Und, liebe Brüder und Schwestern, da sitzen wir ja alle mit im Boot. Was sind unsere Leiden gegen seine Leiden, die er unverschuldet willig auf sich nahm, um uns zu sich zu ziehen? Wenn wir auf Jesus schauen, erstirbt unser Selbstmitleid und wird unsere Klage lächerlich. In der Erkenntnis des Schicksals der Gottlosen wird Asaph die große Gnade deutlich, die in der Beziehung zu Gott liegt. Er beklagt die eigene Torheit und betet Gott dankbar an. Das Doppelte dennoch in diesem Psalm in Vers 1 und 23 der Luther-Übersetzung ist für mich der Kern des Psalms. Das unbedingte Ja zu Gottes Logik gegen die scheinbare Logik menschlichen Verdienstdenkens und das Ja und dennoch des Psalmisten gegen den Augenschein irdischen Glücks. Das Dennoch Gottes zu seinem Volk Israel der Gnade, das gereinigt ist durch seinen unverschuldeten Opfertod am Kreuz zu Golgatha. Und das Dennoch des Psalmbeters sein Ja zu Gott gegen den Augenschein, gegen alle Anfechtungen, gegen alles Scheitern. Gottes Dennoch erwächst aus seiner Liebe, die er uns trotz der Untreue Israels in seinem Heilsangebot immer wieder entgegenbringt. Wenn du umkehrst, so will ich dein Schicksal wenden. Wie oft lesen wir das im Alten Testament? Wie oft hat der Herr das seinem Volke zugesagt? Und wie oft hat Gott auch in deinem und in meinem Leben dieses Angebot der Erneuerung uns zugesprochen? Das Dennoch Asafs ist ein abgeleitetes, ein von Gottes Gnade geschenktes. Es hat seinen Ursprung allein in Gottes Gnade, denn Gott hält ihn bei seiner rechten Hand. Gott leitet ihn nach seinem Rat und Gott nimmt ihn am Ende in Ehren an. Wenn wir festgehalten werden, können wir zwar dennoch straucheln, aber wir fallen nicht. Wenn wir nach Gottes Rat geleitet werden, hören wir nicht auf, uns oft törichte Gedanken zu machen. Aber letztlich bestimmt doch Gott den Weg. Das Dennoch ist ein doppeltes. Ein Dennoch der Gnade Gottes und ein Dennoch des Glaubens gegen den Augenschein und in der Erkenntnis seiner Reinheit und der Größe seiner Liebe. Wer so geführt wird, den nimmt Gott am Ende in Gnaden auf, nicht wegen der eigenen Verdienste, sondern um der Ehre Gottes willen. Denn es ist allein sein Weg, der letztlich zum Ziele führt. Im Heiligtum Gottes wird Asaf das Ende der Gottlosen klar. Gott lässt sie nicht endlos gewähren. Er stellt sie auf schlüpfrigen Grund, sodass sie zu Bohnen stürzen. Ihr Schicksal wendet sich unversehens. Sie nehmen ein Ende mit Schrecken. Aber sie haben auf Sand gebaut, denn der Herr verschmäht ihr Bild, wenn er sich erhebt. Da ist keine Rettung mehr. Ich meine, es war Theo Lehmann, der im letzten Jahr von dem Heer der Verlorenen einmal geschrieben hat, die aufstehen werden zum Gericht und hat es so formuliert, heraus aus den Gräbern, keine Verwesung vorgeschützt. Nichts kann sie retten, wenn der Tag des Herrn, der Tag des Gerichts anbricht. Das Leiden der Gotteskinder aber nimmt ein ebenso rasches Ende, wie der Untergang der Gottlosen seinen Anfang nimmt im Gericht. Alle Leiden können Gottes Treue nicht aufheben. Es sind aber nicht die eigenen Bemühungen, die dies begründen. Gott hält die Seinen bei seiner rechten Hand. Er leitet sie nach seinem Rat und er nimmt sie am Ende mit Ehren an. Was braucht es mehr? Wenn ich nur dich habe, so frohlockt der Psalmbeter, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott, meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. So übersetzt Luther, Vers 28, die Jahreslosung. Anders die ökumenische Einheitsübersetzung, die in der katholischen Kirche gebräuchlich ist und zu der sich die Auswahlkommission diesmal durchgerungen hat. Gott nahe zu sein ist mein Glück, heißt es dort. Schauen wir uns den Begriff einmal etwas genauer an. Ich habe ihn nur in der Einheitsübersetzung gefunden und sonst nicht. Begründet wurde die Auswahl so, ich zitiere jetzt, dieser Satz aus der Einheitsübersetzung ist zwar sperrig, trifft aber die Kernaussage des Psalms ex acta, eine Argumentation, die sich mir nicht erschließen will. Zunächst einmal ist das, was wir unter Glück verstehen, ja sehr unterschiedlich. Das machen zum Beispiel Aussagen prominenter zur ARD-Themenwoche, was ist Glück? Vom 16. bis 22. November 2013 deutlich. Sie haben das vielleicht auch mitbekommen, dass da eine Woche lang ständig über Glück gesprochen wurde. Und da äußert sich dann eine Schriftstellerin, Glück ist für mich, an einer roten Ampel warten zu dürfen. Eckhard von Hirschhausen sagt, Glück ist biologisch abbaubar. Und Gotthilf Fischer trällert, Singen macht Man kann also Glück sehr unterschiedlich fassen. Was bedeutet denn Glück bei Duden? Ich zitiere auch hier, etwas, was Ergebnis des Zusammenwirkens besonders günstiger Umstände ist, besonders günstiger Zufall, günstige Fügung des Schicksals, das personifiziert gedachte Glück Fortuna, eine angenehme, freudige Gemütsverfassung, in der man sich befindet, wenn man im Besitz oder im Genuss von etwas kommt, was man sich gewünscht hat. Zustand der inneren Befriedigung und Hochstimmung, einzelne glückliche Situation, glückliches Ereignis. Soweit der Duden in Stichworten. Interessanterweise kommt der Begriff Glück und Unglück im Neuen Testament in der Luther-Übersetzung gar nicht vor. Die gibt es gar nicht. Glück. Allerdings in dem Alten Testament 30 Mal Glück und 100 Mal Unglück. Wenn wir an die Bedeutung denken, die das Wort Glück bei Duden hat, erscheint uns das Fehlen dieses Umstandes Glück im Neuen Testament wenig verwunderlich. Glücklicher Zufall, glückliche Fügung des Schicksals, ist es das, wonach Christen streben? Wohl kaum. Ist Gott nahe zu sein ein glücklicher Zufall? Ist es die günstige Fügung des Schicksals? Die Übersetzung von Martin Luther ist geradezu ein Gegenentwurf dazu. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Dr. Kochlovius sagt in einem Artikel über das Glück, Glück ist mehr als Glückssache. Ich zitiere, wir können in unserem Zusammenhang den Begriff der Herrschaft Gottes durchaus mit Glück gleichsetzen. Wenn Gott seine gute Herrschaft über unser Leben aufrichtet, dann haben wir Glück. Blaise Pascal hat diese Erkenntnis unnachahmlich ausgedrückt. Das Glück ist nicht außer uns und ist nicht in uns, sondern über in Gott. Und wenn wir Gott gefunden haben, ist es uns überall. Zwei weitere Worte aus der Luther-Übersetzung seien noch besonders hervorgehoben. Das Halte und das meine Freude. Dass ich mich an Gott halte, ist keine Fügung meines Schicksals, sondern erwächst aus Gottes unwiderstehlichem Ruf. Gott tritt in mein Leben, er gibt ihm Sinn und Ziel. Schal schmeckt dann die Lust der Freuden dieser Welt für den, der kostet vom Kelch des ewigen Lebens. Ein Leben mit Gott schenkt Erfüllung und trägt durch die Wirren der Zeit. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Meine Freude liegt darin, dass ich mir meinen Lebenssinn nicht selbst definieren muss. Dass es nicht menschliche Gesetze sind, die mich richten, kein menschlicher Richter. Meine Freude liegt darin, dass der Erfolg meines Lebens nicht aus meinem Tun erwächst, sondern dass Gott in Christus mir anbietet, in meinem Leben einzukehren und in ihm das Regiment zu übernehmen. Dass er mir, wie Luther es sagt, den fröhlichen Tausch anbietet. Er nimmt meine Schuld, er trägt sie am Kreuz zu Golgatha und er schenkt mir dafür ewiges Leben. Ein wahrhaft fröhlicher Tausch für uns. Er will mich ganz ausfüllen mit seiner Liebe, auf dass ich eins werde mit ihm in Ewigkeit. In dir ist Freude, in allem Leide, heißt das Lied Nummer 288. Wir werden das gleich singen. Auch das größte Leid ist nicht das letzte. Alles hat seinen Sinn, auch wenn ich es nicht verstehe. Sicher alles Schöne, alles Gelingen, ja natürlich, aber noch wohl mehr auch unser Leid, unsere Not, unser Versagen, unsere Untreue, die wir nicht ungeschehen machen können, unsere Krankheit, der körperliche Verfall des Alters, das Leid unserer Lieben. Über all diesem steht die Verheißung aus Offenbarung 21, Vers 4, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Wir wissen und verstehen nicht alles, aber wir dürfen vertrauen und bauen auf die Zusage unseres Herrn. Die er machte in Matthäus 28, Vers 20, als er seinen Jüngern das letzte Mal in Galiläa begegnet, wo er diesen Verzagten Mut und Kraft schenkt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus Christus ist mit uns, mit dir und mit mir, auch hier und jetzt. Seine Zusage gilt. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Wollen wir uns nicht lieber das einprägen? Ich rekapituliere, das haben wir hervorgehoben. Gott bedingungslos vertrauen, das ist der Weg zu einem erfüllten Leben. Nicht auf andere schauen, sondern leben im ständigen Aufblick auf ihn. Sein Reich bauen, das ist die logische Konsequenz des bisher Gesagten. Seinen Weg gehen, ich muss ihn nicht verstehen. Ich darf bedingungslos trauen, freudig ihm vertrauen. Mich zu ihm wenden, in seinen Händen freudig mich bergen, bis ich im Sterben eins mit ihm werde. Das ist unsere Freude, zu leben in der freudigen Erwartung der Vollendung in ihm. Dann wird uns die Frage der Gerechtigkeit nicht mehr umtreiben können. Irdische Gerechtigkeit allein ist wie die Waage ohne Gegengewicht. Gottes Wagen gehen anders. Ihr Balken reicht bis in die Ewigkeit und er wird sie füllen mit Gerechtigkeit. Als Christ wissen wir, dass Gottes Geschichte nicht mit dem Verfall unseres körperlichen, irdischen Leibes endet. Und Gott macht keine Fehler, deshalb dürfen wir unser Vertrauen setzen auf sein gnädiges Wirken, wie es der scheinbar vom Unglück verfolgte Bauer unserer Einstiegsgeschichte tut. Gott macht alles gut. Dennoch, Herr, will ich dich preisen, weil du dennoch mich geliebt, weil dein Sterben und dein Leben meinem Herzen Hoffnung gibt. Dennoch, Herr, trotz allen Leides, wenn auch Unrecht Recht bekriegt, wird den Sieg es nicht behalten, denn du hast es schon besiegt. Dennoch, dass ich nicht verstehe, will ich folgen dir wie blind, nur mit deinen Augen sehen und mich bergen als dein Kind. Will nicht auf das andere schauen, freuen mich an deiner Gnad, will gewiss auf dich nur bauen, Herrscher du der Gottesstadt. Dennoch nur bei dir ich bleibe, du hältst mich bei deiner Hand. Leite mich nach deinem Rate, führ mich heim ins Vaterland. Wenn ich nichts als dich nur habe, frag ich nicht nach anderem mehr. Du mein Trost, meins Herzens Weide, meine Freude, meine Wehr. Von deiner Liebe will ich singen, meine Zuversicht, mein Heil. Auf, meine Stimme zu dir schwingen. Alle Zeit sei ich dein Teil. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.